ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Jutta und Janett. Die beiden sind 39 bzw. 40 Jahre alt und leben in München bzw. Magdeburg. Gemeinsam haben sie 2020 das Unternehmen Family Punk gegründet. Family Punk ist der erste digitale Coach für Eltern. Was genau dahinter steckt, wie die beiden auf die Idee gekommen sind und wie sie sich eigentlich kennengelernt haben, werden sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hi, Ellen.
Hi. Hi, Ellen. Ja, ich freue mich total, dass ihr heute... Hi. Es ist super cool, dass wir hier das Interview heute zu dritt machen und ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr hier heute zu erzählen habt. Mögt ihr, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht ein, zwei Takte zu euch privat erzählen?
Sehr gerne. Fange ich mal an. Ich bin Jutta, ich wohne in der Nähe von München, wie du ja schon gesagt hast. Ich bin verheiratet und habe drei kleine Jungs. Wir haben Zwillinge, die sind 5 Jahre alt und unser Nesthäkchen ist vor kurzem 4 Jahre alt geworden. Und wenn ich mich nicht um Family Punk oder, ja, bei uns ist viel los.
Wenn ich mich nicht um Family Punk
oder um meine kleinen Family Punks kümmere, dann bin ich sehr gerne in den Bergen oder ich bin auf der Yogamatte zu finden. Aber ich muss gestehen, das Letztere vor allem kommt nicht ganz so häufig mehr vor.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, dann mache ich weiter, oder?
Gerne, Janne, gerne.
Ja, ich bin waschechte Sachsen-Anhaltinerin und lebe mit meinem Mann, meinem 5-jährigen Sohn und meiner kleinen, süßen 2-jährigen Tochter im wunderschönen Magdeburg. Viel schöner, als viele denken, lohnt sich herzukommen. Und wir sind eine totale Draußenfamilie. Wir sind super viel mit dem Rad unterwegs. Ist alles schön grün hier und wir lieben Geocaching, weil wir so auch an Orte kommen, an die wir sonst nicht kommen würden und uns die kleinen Schätze einfach in spannende Ecken führen.
Ja, ach cool. Da musst du nochmal fragen. Ich habe das nicht letztens auch irgendwie wieder gesehen, da habe ich mich gewundert. Organisiert das irgendwer anders, ne? Oder gibt es dann da eine App oder gibt es da verschiedene Varianten beim Geocaching?
Also das, was ich kenne, da gibt es eine App für, muss man auch gar nichts für bezahlen. Und dann kannst du in deiner Umgebung schauen auf so einer Karte, wo sind hier Schätze versteckt. Also wir machen natürlich Schatzsuche mit den Kindern, dann nennen wir das Geocaching. Und dann suchen wir uns einen Schatz aus, der in der Nähe ist, da wo wir hinwollen. Und dann laufen wir hin und dann suchen wir. Dann gibt es da so Tipps, ist weit oben oder guck mal unten. Und dann können die Kinder da einfach megamäßig gut suchen. Und es gibt auch Geocaches explizit für Kinder. Da kann man auch noch kleine Rätsel beantworten. Und dann gibt es manchmal einen kleinen, wirklich einen haptischen Schatz, den man dann auch mitnehmen darf. Voll schön.
Ja, richtig cool. Ja, auch voll eine gute Idee. Vor allem auch zu Corona-Zeiten, denke ich mir, das war eine sehr gute Aktivität.
Da sind wir Fans geworden.
Ja, sehr gut. Wo ihr gerade schon hier so schön nacheinander geantwortet habt, mögt ihr vielleicht einmal kurz sagen, wie sah so euer Leben vor der Selbstständigkeit aus? Wo kommt ihr her?
Ich fange einfach mal an, Jutta, ne? Also ich bin von Hause aus Diplom-Sozialpädagogin, habe hier in Magdeburg studiert und bin quasi direkt nach dem Studium Geschäftsführerin in einem Sozialunternehmen geworden, weil wir quasi ein studentisches Projekt ausgegründet haben aus der Hochschule. Und es war eine GmbH, eine GGmbH und dann bin ich dort Geschäftsführerin geworden. Und wir haben uns ganz viel mit Elternarbeit beschäftigt, Elternkurse konzipiert, pädagogische Fachkräfte zum Thema Erziehung und Elternzusammenarbeit fortgebildet. Und wir haben auch PsychotherapeutInnen ausgebildet. Ja, und Familienbildung schlägt einfach total mein Herz und habe irgendwie mein ganzes Berufsleben auch mit dem Thema Eltern, Familie sein, Erziehen beschäftigt.
Ja, ja, cool. Und bei dir, Jutta, was hast du vorher gemacht, bevor ihr gestartet seid mit Family Punk?
Ja, ich komme aus der BWL-Ecke. Also ich habe BWL studiert und danach noch eine Promotion drangehängt. Und ich war danach knapp 13 Jahre bei McKinsey und habe innerhalb von McKinsey auch 2 Stationen durchlaufen. Ich war 6 Jahre in der Managementberatung und habe da wirklich verschiedenste Projekte, verschiedenste Branchen, verschiedene Länder kennenlernen dürfen. und bin dann nach 6 Jahren intern gewechselt. Das war übrigens lange vor den Kindern. Also es war keine Entscheidung aufgrund der familiären Situation, sondern einfach, weil das vom Fit her für mich besser war. Und bin dann intern gewechselt ins Technologiemanagement. Und habe dann dort jahrelang das globale HR-Software-Portfolio von McKinsey geleitet. Und darunter muss man sich irgendwie vorstellen, ich habe also neue Software ausgesucht für unsere Personalprozesse, ich habe die implementiert und wenn es keine Software auf dem Markt gab, dann habe ich mich auch schon mal mit Entwicklerteams hingesetzt und habe Software für McKinsey selbst konzipiert und dann mit den Entwicklern zusammen auch entwickelt und quasi innerhalb der Firma ausgerollt. Und habe also daher so eine gewisse IT- und Business-Affinität. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich vor allem in den zweiten 6 Jahren ziemlich flexibel arbeiten konnte. Also ich hatte alles von 70, 80, 90, 100 und wieder zurück. Also ich habe, glaube ich, in den 6 Jahren wirklich so wahrscheinlich sechs verschiedene Arbeitsmodelle gehabt. Und das hat mir so ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, wie Flexibilität funktionieren kann.
Ja, Wahnsinn. Also ja, total spannende Richtung, beides, aber total unterschiedliche Parts. Gibt vielleicht auch schon einen kleinen Vorgeschmack, wer so welche Rolle bei euch bei Family Punk übernimmt. Vielleicht erzählt ihr mal, wie seid ihr auf die Idee mit Family Punk gekommen? Was steckt eigentlich dahinter? Aber auch, wie habt ihr beide so zusammengefunden? Also ihr habt ja ihr habt auf jeden Fall eine Distanz, also kanntet ihr euch schon? Habt ihr euch über Freunde kennengelernt? Wie habt ihr so zueinander gefunden?
Ja, gut, soll ich mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
Soll ich erzählen ein bisschen, wie wir auf die Idee gekommen sind und dann du super gerne auch, wie wir dann zusammengekommen sind. Super. Also die Idee zu Family Punk kam mir im Frühjahr 2019, also das ist schon ein bisschen her. Und da war ich nämlich selbst auf der Suche nach Unterstützung und Rat zum Thema Kindererziehung. Und ich hatte natürlich schon ein paar gute Bücher gelesen, aber irgendwie fehlte es mir so ein bisschen an der Umsetzung. Mein Kinderarzt hatte mich dann an Beratungsstellen weiterempfohlen, die dann einmal in der Woche eine Stunde Sprechstunde hatten und das passte dann irgendwie auch nicht, beziehungsweise war dann immer besetzt. Und ich bin jetzt kein Typ, der solche Themen im Internet so breit tritt. Also ich weiß, es gibt da viele Foren, aber ich kann denen in solchen Punkten jetzt nicht so ganz vertrauen. Und da kennt ja auch niemand meinen speziellen Kontext. Und dann dachte ich, Mensch, warum, also wo soll ich denn jetzt hingehen? Was soll ich denn jetzt machen? Weil wir hatten einfach so ein paar Themen mit unseren Kids und oder auch sagen, wir haben die auch immer noch oder andere. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es denn hier eigentlich keinen zeitgemäßen digitalen Support für Eltern wie mich und auch meinen Mann, der das Thema ja genauso hat wie ich. Und warum kann ich irgendwie alles über eine App lernen? Also ich kann Deutsch lernen, ich kann Spanisch lernen, ich kann Bauchmuskeln trainieren, ich kann meditieren, ich kann Yoga machen. Also ich kann so viele Sachen machen, die mich selbst weiterentwickeln. Aber warum kann ich denn hier dieses Thema, was ich habe und was uns jeden Tag umtreibt, warum kann ich mich da nicht mit Hilfe von einer App weiterentwickeln? Warum ist dieses Feld so unterbesetzt? Und ja, letzten Endes war das also wirklich ein persönliches Anliegen. Da habe ich diese Idee auf meine große Ideenliste geschrieben und habe gesagt, das ist eigentlich das, was mir am allermeisten irgendwie weiterhelfen würde. Und ich habe dann im Rahmen von einem Grey Summer Camp letztes Jahr, das ist ein Sommercamp nur für Gründerinnen oder angehende Gründerinnen, habe ich diese Idee weiterentwickelt. Und mittlerweile wissen und ich, wir sind nicht alleine oder ich bin nicht alleine mit diesem Thema. Also viele Familien finden ihr Familienleben herausfordernd. Viele Eltern stellen sich die Frage, oh Mann, wie soll ich das irgendwie anders oder besser machen und woher bekomme ich eigentlich den Rat zum Thema Kindererziehung? Und das sind eben so die großen Fragen, die uns bewegen. Und ich muss immer wieder sagen, ich kann es kaum erwarten, auch unsere eigenen Produkte immer wieder zu testen und zu nutzen, weil sie mich selbst so weiterbringen. Also ich bin irgendwie, glaube ich, neben Sanette unsere erste und beste Kundin, weil ich einfach merke, dass allein die Beschäftigung mit dem Thema, also wie trete ich mit meinen Kindern in Beziehung und wie will ich eigentlich aus diesen Kindern irgendwie junge Erwachsene machen, wie ziehen sie groß, allein die Beschäftigung damit macht es schon irgendwie leichter und macht es auch irgendwie ein bisschen besser.
Okay, ja, mega spannend. Also ich glaube auch, es ist ja auch immer so, also ich stelle es mir, ich habe jetzt keine Kinder, muss ich dazu sagen, aber ich stelle es mir auch voll das sensible Thema vor, weil man möchte ja auch, also es ist ja auch immer so, wie man gesellschaftlich dasteht, ne? Also mache ich das jetzt richtig? Kann ich der Person das überhaupt erzählen, weil nachher verurteilt die mich oder so? Deshalb ist es ja gut, wenn man einfach mal auch ich sag mal, so ein externes Bild auf Sachen bekommt oder mal eine unabhängige Meinung zu bestimmten Sachen, ne? Ja, das stelle ich mir sehr spannend vor. Wie, erzählt erstmal kurz, wie ihr euch kennengelernt habt, bevor wir hier noch weiter zu Family Punk reingehen.
Das mache ich total gerne, weil da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Ich habe ja, zu Beginn erzählt, dass ich in einem Sozialunternehmen gearbeitet habe. Und wir haben dort ein super wirkungsvolles Elternkursprogramm entwickelt. Allerdings für Familien in besonders belastenden Lebensumständen. Wir haben das geforscht und das hat super funktioniert. Und dann haben wir plötzlich Anfragen von anderen Bundesländern bekommen. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich denn das tolle Programm hier in Magdeburg in andere Bundesländer tragen? Und dann habe ich für die Entwicklung einer Multiplikationsstrategie und eines Businessplanes mal bei Ashoka angefragt. Und Ashoka ist ein Netzwerk für Social Entrepreneurs und habe die gefragt, ob die uns irgendwie unterstützen können. Ja. Und Jutta war ja zu dem Zeitpunkt bei McKinsey und hatte Lust mit ihrer Kompetenz in dem Bereich Business, was du ja vorhin auch gesagt hast, Business, Analytik, ehrenamtlich sinnvolle Projekte zu unterstützen und fand dann zufällig unser Hilfegesuch. Und dann zack, haben wir uns quasi 2008, glaube ich, haben wir uns dann zusammen hingesetzt und eben ein Social-Franchise-System entwickelt, einen Businessplan geschrieben und sind damit zu Stiftungen gegangen, haben Förderung bekommen und heute gibt dieses Elternkursprogramm auch aufgrund von Juttas Unterstützung in allen deutschen Bundesländern. Also wir haben also schon vor über 10 Jahren zusammen am Thema Elternbildung gearbeitet und Familienbildung. Und ja, das ist irgendwie schließt sich da auch der Kreis, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Wir haben in den letzten 12 Jahren dann den Kontakt nie ganz verloren. Wir haben ja, habt ihr ja von gehört, wir haben ja beide Kinder, die 5 Jahre alt sind. Wir haben also auch gemeinsam quasi Kinder bekommen, gemeinsam geheiratet, de facto nur irgendwie 800 Kilometer auseinander. Aber wir haben uns immer wieder auch an den wichtigsten lebensverändernden Zeitpunkten auch wieder getroffen und gequatscht. Und dann kam halt letztes Jahr der Anruf von Jutta, hey Janett, wollen wir nicht? Und dann habe ich noch ein bisschen überlegt, habe gedacht, naja, so den sicheren Job zu verlassen, ist ja auch schon ein bisschen risikoreich, aber die Idee ist dann los. Und wenn nicht mit Jutta, mit wem dann? Wir sind das perfekte Team und zack, jetzt stehen wir hier. Und sprechen mit dir.
So cool. So cool, also auch wie ihr zueinander gefunden habt, ne? Was für Zufälle eigentlich, das ja, also Wahnsinn, ja, mega spannend. Das, finde ich irgendwie total schön, wenn sich sowas ergibt, ne? Also echt Wahnsinn.
Wenn man glaubt und wie die richtige Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Was für ein Zufall. Und dann auch noch über die Distanz, ne? Also vielleicht nochmal kurz, wie regelt ihr das denn? Also ihr habt ja bestimmt, also telefoniert ihr den ganzen Tag miteinander oder wie erfüllt ihr so eure, wie macht ihr das?
Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das Ganze remote und virtuell, weil obwohl Magdeburg so schön ist, will ich jetzt nicht umziehen. Und obwohl München ja auch so toll ist, will ich dann jetzt auch nicht umziehen. Und wir haben von Anfang an gesagt, uns ist eigentlich dieses Team und diese Ergänzung viel wichtiger als die räumliche Nähe. Und haben schon, also als wir das allererste Mal gesprochen haben, haben wir gesagt, nein, wir machen das als virtuelles Unternehmen. Das ist auch, finde ich, total zeitgemäß. Ich habe bei McKinsey sehr, sehr viel virtuell gearbeitet. Und das war auch, klar, finde ich, in den letzten 5 Jahren schon so ein Trend. Und dieses Jahr passt das natürlich wie Faust aufs Auge. Also uns hat jetzt Corona und Homeoffice nicht so sehr aus der Bahn geschmissen, zumindest in Bezug auf unsere Arbeitsweise. Mhm. Und wir haben dann halt damals gesagt, wir machen das über Tools. Also wir nutzen wirklich, glaube ich, überdurchschnittlich viele Tools für so ein kleines Team. Also wir haben Slack, wir haben irgendwie Hangout, wir haben G Suite, wir haben Notion, was so eine Art gemeinsames Kollaborationstool ist. Wir legen alle unsere Dokumente in der Cloud ab und dadurch haben wir schon einen relativ regen Kommunikationsfluss. Man muss aber schon auch sagen, dass sich gegenseitig treffen, was Janett und ich bisher eigentlich immer so einmal im Monat angeplant hatten, aber jetzt aus Corona-Gründen teilweise auch komplett ausfallen lassen mussten über 3-4 Monate und auch jetzt ehrlich gesagt wieder sehr skeptisch sind, ob wir uns denn vor Jahresende nochmal sehen werden. Und unsere aktuelle Prognose ist eher nein, und zwar nur virtuell. Also wir merken schon, dass dieses sich auch treffen, das ist natürlich extrem wichtig, gerade so in der Anfangsphase, und es bindet uns und es fördert unsere Empathiefähigkeiten, auch unsere Problemlösungsfähigkeit. Aber wir kriegen es auch ohnehin, und wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel für unsere Offsites, die wir normalerweise einmal im Monat machen, ein komplett virtuelles Konzept zu entwickeln. Ja, also wenn wir uns jetzt schon nicht sehen können, wie kriegen wir das hin? Weil so 10 Stunden Videokonferenz geht nicht, finde ich. Also wie schaffen wir das, dass wir trotzdem irgendwie diesen Austausch und diese Nähe haben und das aber eben also nicht in Berlin und nicht in München und nicht in Magdeburg machen, sondern halt irgendwie virtuell.
Ja, genau. Ich würde da gerne noch kurz reingehen, weil ich war mega skeptisch, weil ich bin so als Sozialwissenschaftlerin wahrscheinlich noch ein Ticken krasser als andere. Ich brauche so Menschen um mich rum. Ich brauche ein Team, und ich habe im Großraumbüro gearbeitet. Und dann ganz stark auf dieses Zuhause, Homeoffice, allein. Da hatte ich große Skepsis, und mittlerweile haben wir auch ein kleines Team aufgebaut. Wir sind so immer 10, 12 Leute, und wir schauen einfach, dass wir auch die Bedürfnisse nach persönlicher Nähe auch digital sozusagen umsetzen können. Und so haben wir einmal im Monat ein digitales Team-Event. Ich liebe es, was man bei digitalen Team-Events alles machen kann, wie viel Freude man haben kann, wie man Events und Games, die man sonst vielleicht offline gut kennt, dann sozusagen digital umstellt. Das geht alles. Oder man kann auch gemeinsam digitale Mittagspause zusammen machen, wo man auch einfach mal informell quatscht und das Fernsehprogramm von gestern Abend auswertet, was ja auch irgendwie dazugehört. Da geht einiges. Man muss seinen Horizont einfach ein bisschen öffnen. So.
Ja, das stimmt. Ja, aber Wahnsinn, was ihr so, also sehr fortschrittlich auch, ne? Natürlich jetzt mit Corona haben schon viele umgestellt, aber dass ihr von Anfang an da so rangegangen sind und natürlich auch sehr familienfreundlich, meiner Meinung nach. Also auch genau das, was ihr auch abbildet. Erzählt mal kurz, wie ist denn so euer Stand mit Family Punk? Wo steht ihr und wo wollt ihr hin?
Also, was wir gerade die letzten Monate gemacht haben, ist uns ganz stark auf das Produzieren von Inhalten zu konzentrieren. Also direkt gucken, wie können wir Eltern in ihrem Elternalltag eine Unterstützung sein. Ganz am Anfang, als wir Family Punk gestartet sind, haben wir ganz viele Elterninterviews geführt, Umfragen gemacht, um näher sozusagen an die Probleme, Herausforderungen zu kommen und Eltern zu verstehen. Und jetzt sind wir quasi krass in diesem Lösungsteil, und wir produzieren eben Audiokurse. Es wird, wir haben produziert aktuell den Audiokurs Weniger Streit, Mehr Zeit. Das sind 2 Stunden schön kompaktes Wissen, das, was man wissen muss, um das Kind besser zu verstehen, um seine eigenen Konfliktlösestrategien zu verstehen, und dann ganz viel Strategien und wirksame Tipps und Tricks, die man sofort im Alltag umsetzen kann, wo man auch gleich Veränderungen im Alltag sieht. Das ist für alle Eltern mit Kindern im Alter zwischen 1 bis 6 Jahren ungefähr, die zu Hause einfach weniger schimpfen, mehr Harmonie, mehr Freude, mehr Spaß haben wollen und die wenige Zeit, die man miteinander hat, so schön wie möglich zu gestalten, ohne jetzt jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen, weil Konflikte zu haben ist gut. An Konflikten miteinander lernen Kinder, Lösungsstrategie zu entwickeln und sich mit Problemen auseinanderzusetzen, und dabei hilft unser Kurs. Außerdem produzieren wir parallel weiter. Wir bauen gerade einen Kurs zum Thema Mental Load. Großes Thema, gerade auch zu Corona-Zeiten wieder hochgekommen. Das heißt, mit wie viel Aufgaben kommen wir durch den Tag? Die ganze Zeit rattert das Gehirn mit dem, was alles noch abzuarbeiten ist. Das produziert Stress, das belastet. Also wir haben einen Kurs zum Mental Unload in Planung und einen Kurs zum Thema Geschwisterstreit, weil das auch ein ganz großer Stressfaktor ist für alle Familien, die als ein Kind haben. Das ist eines der Top-Themen. Außerdem basteln wir an einer neuen Homepage, damit man unsere Kurse dann auch direkt über die Homepage kaufen und hören kann. Wir bauen unser Team immer weiter aus. Wir professionalisieren uns. Wir haben ja aktuell 5 Arbeitsbereiche, in denen wir tätig sind, so Marketing zum Beispiel, Science and Research und Business Development. Mhm. Und die nächsten Wochen und Monate ist auch das Thema Finanzierung von uns ganz stark in den Fokus genommen. Denn wir müssen ja schauen, welche Finanzierungsoptionen wollen wir, was passt zu uns.
Ja,
genau, das ist so ein bisschen der Stand, den wir haben. Jutta, habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube, das passt total gut. Also ich glaube, ich habe da auch nicht viel zu sagen, außer dass wir seit Beginn der Corona-Krise ja schon einen Newsletter herausgeben. Und zwar ist es jetzt weniger so ein Newsletter mit Neuigkeiten, sondern es ist immer ein Tipp, den wir veröffentlichen. Und das ist auch was, was wir angefangen haben, so ein bisschen aus der Situation damals heraus, dass wir uns gedacht haben, was können wir denn jetzt den Eltern irgendwie, was können wir Eltern bieten? Ja, also wie können wir Mehrwert schaffen? Weil darum geht es ja letzten Endes immer bei allen unseren Inhalten, die wir produzieren, wollen wir nicht nur, also wir wollen nicht einfach nur Konsum bieten, sondern wir wollen vor allem Mehrwert bieten und wir wollen natürlich auch Spaß oder Augenzwinkern bieten. Und ich schreibe also am Anfang der Corona-Zeit einen wöchentäglichen Newsletter geschrieben. Das war auch ganz schön intensiv. Und mittlerweile schreiben wir einen wöchentlichen und das geht ganz gut und haben da immer so einen Tipp, ein Thema zu lesen in mittlerweile 1 bis 3 Minuten. Am Anfang war er noch ein bisschen kürzer, aber mittlerweile braucht man wahrscheinlich so 3 Minuten, um den zu überfliegen, um einfach jede Woche Eltern entweder zum Thema Kindererziehung oder zum Thema Gelassenheit zu unterstützen. Und das ist auf jeden Fall was, das wir auch weiter fortsetzen wollen.
Ja, und wir wollen die jetzt auf Englisch auch einsprechen. Also der ersten Kurs, den haben wir auf Deutsch erstmal gemacht, den kann man jetzt auch schon anhören. Und die nächsten wollen wir dann auf jeden Fall, also den wollen wir auch auf Englisch anbieten und die folgenden Kurse auch auf Englisch. Und wir wollen auch zukünftig unsere Kurse selber einsprechen. Mal gucken, wie das hier mit dem Podcast läuft. Wenn alle Leute sagen, hier bitte sprecht nie wieder in ein Mikro, dann lassen wir das vielleicht. Aber wenn das halbwegs ankommt, dann wollen wir unsere Kurse zukünftig auch selber einsprechen.
Also ich höre euch ja beide und ich kann euch garantieren, ihr dürft auch selber einsprechen. Ja, ach Wahnsinn. Ja, was meint ihr denn, also wie geht es gerade den Eltern in Deutschland und wie kann man vielleicht dann noch mehr unterstützen? Also jetzt geht ja auch schon wieder, zweite Welle und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir taten alle Leute leid, die mit ihren Kindern zu Hause saßen, weil, also wenn du dann selber noch deinen Job hast, du bist im Homeoffice, dann hast du deine Kiddies zu Hause und du musst ja 200% eigentlich geben, was du ja gar nicht machen kannst. Wie geht's so den Eltern in Deutschland gerade?
Ja, also man kann, glaube ich, nicht von den Eltern sprechen. Ne? Also man kann einfach nicht alle Familien über einen Kamm scheren. Es gibt Menschen sind super individuell, Familien sind individuell, Lebensumstände sind individuell. Es geht vielen Eltern in Deutschland, glaube ich, gut. Denen geht es ganz gut. Die arbeiten so, wie sie sich wünschen. Die haben irgendwie eine Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu vereinbaren. Haben Unterstützungsnetzwerke, die einfach wahnsinnig hilfreich sind, wenn ich sie habe. Und es gibt sogar Eltern, die Zeit der geschlossenen Kitas und Schulen ein bisschen genießen konnten, weil ihr Arbeitsumfeld das erlaubt hat. Der allergrößte Teil, und da glaube ich, hast du das schon richtig auch im Gefühl gehabt, den ging es eher anders. Also die meisten Eltern sind auch schon vor Corona gestresst gewesen, ne? Erleben ihr Leben als herausfordernd. Und das ist nicht die Minderheit. Also wir haben exakt so vor einem Jahr, hat Jutta eine Umfrage gemacht mit 700 Eltern, nur im November 2019. Und von den 700 Eltern haben 75% gesagt, dass sie ihren Familienalltag herausfordernd finden. Und das war vor Corona. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie es dann während Corona dann gelaufen ist. Ne? Es hat den Familien so wahnsinnig viel abverlangt, so rein organisatorisch, so wie du das gesagt hast. Aber da kommt ja noch der andere Part dazu, diese ganze seelische Belastung, Unsicherheit, Sorge, Zukunftsangst, Kurzarbeit, on top Homeschooling. Was macht das auch mit der Zukunft meiner Kinder, wenn die jetzt irgendwie ein halbes Jahr Schule verpassen? Geschlossene Kitas, Krankheit, also all das ist halt super belastend für Eltern. Und neben dem rein organisatorischen ist eben auch das ganze Thema Mental Health, seelische Gesundheit, Selbstvorsorge ganz wichtig. Und was einfach klar sein muss, wir können uns nicht vierteilen. Wenn ich meine Kinder 8 Stunden zu Hause habe, kann ich nicht 8 Stunden arbeiten. Es sei denn, es geht auf Kosten von irgendwas anderem, meiner Partnerschaft, meiner Gesundheit oder meinem Geldbeutel. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, sich Unterstützung einzukaufen, aber das kann halt auch nicht jeder oder die wenigsten. Ja, und das ist so ein bisschen der Stand. Und ich glaube, was alle Eltern brauchen, ist ein großes Verständnis und Flexibilität und Unterstützung. Und zwar nicht nur in der Wortbubble, sondern auch in der Umsetzung. Unklarheit, also Klarheit, also diese Unsicherheit, nicht zu wissen, wie sehen dann die nächsten 6, 7 Wochen aus, machen die Kitas zu, wie ist das mit den Schulen? Ich glaube, das ist etwas, was noch krasser belastet, als man glaubt.
Ja, und ich glaube auch immer, also wenn ich jetzt so ein kleines Wesen wäre, ne, und ich darf auf einmal nicht mehr zur Kita oder ich darf nicht mehr zur Schule und du als Elternteil musst jetzt erklären, was ja für uns schon auch schwer greifbar ist, zu sagen, warum man da jetzt nicht mehr hin darf und warum die Welt so ein bisschen auf dem Kopf steht gerade, dass man da natürlich auch aufpassen muss, dass was du ja auch schon sagtest, Mental Health, ne, dass es den Kiddies gut geht, dass die dann nicht sagen, hey, ich kann meine Freunde gar nicht mehr sehen, und also das ist auch so ein wichtiges Thema, finde ich, ne, also das irgendwie richtig zu erklären und die Kinder auch richtig abzuholen, und das ist auch gar nicht so einfach, weil man es ja selber nicht so richtig versteht.
Das ist richtig, aber man darf Kinder auch nicht unterschätzen. Also die verstehen schon ziemlich viel. Und auch wenn die Kinder noch relativ klein sind, ab 2 Jahren kann man den Dinge gut erklären. Und wenn man da googelt, da gibt es auch Handreichungen, wie erkläre ich meinen Kindern Corona. Ich glaube, das kann man gut managen, wenn man sich auch austauscht mit anderen Eltern, wie die das gemacht haben. Was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist das Thema Sicherheit. Also, ne, jetzt haben wir die Kinder gerade wieder zurück in die Kitas gebracht. Einige Kinder tun sich damit auch super schwer, oder zurück in die Schule zu gehen, weil sie einfach diesen Bruch erlebt haben. Von jetzt auf gleich ist das Geschützte nicht mehr da. Und jetzt müssen sie zurück in die Kita, und ganz viele Kinder tun sich schwer mit der Rückkehr in die Betreuung. Und wenn jetzt wieder es sozusagen kippt, also man baut jetzt gerade wieder sichere Bindung auf und dann kippt es wieder, da muss man behutsam umgehen mit den Kindern und denen wirklich Sicherheit bieten und Vertrauen und vor allen Dingen durch seine eigene Haltung dazu nicht noch mehr Unsicherheit schaffen.
Ja, spannend. Ja, also das bewegt bestimmt viele Leute im Moment, und umso wichtiger, dass es Family Punk gibt, würde ich sagen.
Genau. Ich ergänze vielleicht noch eine Sache dazu. Und zwar, wie Leute eben schon erwähnt, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Einige Eltern fanden die Zeit im Lockdown mit den Kindern ganz angenehm, andere fanden es furchtbar und alles dazwischen. Ne? Ich glaube, eine Sache, die wir bei Family Punk immer wieder sagen und die, glaube ich, auch wahr ist, ist, dass wir Eltern die Stimmung in der Familie bestimmen. Also natürlich alles, was wir an Emotionen und an Sorgen in uns herumtragen und alles, was wir dann auch externalisieren in die Familie, das schwingt natürlich auch bei unseren Kindern mit. Und so habe ich das zum Beispiel bei uns irgendwie, also auch hier so im, wir haben so einen kleinen Innenhof, da spielen einige Familien und Kinder eben zusammen. Das war wirklich, je nachdem, wie die Eltern quasi die Stimmung gesetzt haben, so haben auch die Kinder quasi diese Zeit erlebt. Und natürlich können Kinder das total schnell auffassen. Also jetzt kommt immer, wenn irgendwas nicht geht, sagen die unsere Kinder mittlerweile, ach, das ist ja wegen Corona. Und manchmal stimmt das sogar gar nicht. Also manchmal ist das dann gar nicht wegen Corona, das ist ein anderer Grund. Aber Corona ist irgendwie so die allgemeingültige Erklärung so ungefähr für alles. Aber es ist so ein bisschen auch, wie setze ich selber als Mama, als Papa die Stimmung, was quasi trage ich auch an die Kinder heran, so werden die das auch erleben. Und ich glaube, je mehr man auch irgendwie sagt, ach, das ist irgendwie ganz furchtbar, zum Beispiel, wenn die Kinder jetzt irgendwie nicht in der Kita sind, oder aber auch mal sagt, oh, es ist doch furchtbar, dass die Kinder jetzt wieder in die Kita sollen, so werden die Kinder das auch erleben. Und ich glaube, da so ein gewisser achtsamer Umgang mit seinen eigenen Emotionen zu gucken, was genau geht hier eigentlich mir gerade vor und was will ich auch wirklich in diesen Familienkontext reintragen, oder kann ich das vielleicht eher mit Partner, Partnerin irgendwie klären, dass eben die Kinder nicht alle Sorgen und alle Ängste quasi mitbekommen. Da ist auch so ein bisschen einfach so eine Achtsamkeit gefragt. Ja, dieses, weil ich setze die Stimmung, und wenn ich wirklich sehr, sehr besorgt bin oder wenn ich irgendwie sehr frustriert bin oder was auch immer, das bekommen die Kinder irgendwie mit, und sie werden das auch in ihrem Verhalten irgendwie reflektieren. Und ich glaube, das ist auch für das, was jetzt im Herbst vielleicht noch kommt, glaube ich, einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass wir, die Eltern haben so eine riesengroße Verantwortung, dass sie uns auch manchmal, finde ich, echt zu erdrücken scheint. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz viel Möglichkeit, was zu gestalten. Weil mit der großen Verantwortung kommt eben auch die große Möglichkeit, was zu gestalten.
Ja, ja. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Man ist aber für viel mehr verantwortlich, als man das vielleicht auch mal so wahrnimmt. Ne? Und wenn seine eigene Stimmung drückt, aber noch herausfordernder für Eltern, finde ich. Ja. Also Hut ab vor allen Eltern auf jeden Fall. Respekt, ja. Ihr beiden, sagt mir mal ganz kurz, was ist genau Parent Empowerment und was genau muss sich hier alles in Deutschland noch bewegen?
Parent Empowerment hat für uns viel mit Gleichbeteiligung zu tun. Also ich glaube, es ist ja mittlerweile bekannt, dass Mamas und Papas so fast alle Aufgaben, die Eltern irgendwie haben, übernehmen können. Ja, klar, Mann kann ich irgendwie das Kind nicht gebären und stillen, ist irgendwie auch schwierig, aber ich kann auch als Papa schon sehr, sehr früh eine sehr innige Bindung mit einem Baby aufbauen und ich kann genauso gut als Mama mit drei Jungs irgendwie Fußball spielen gehen, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das heißt, unsere Frage ist schon immer da einfach sehr gut drauf zu gucken, warum sollte eigentlich der Löwenanteil der Erziehungs- und Care-Arbeit auf den Müttern liegen? Und das ist ja heute in Deutschland einfach noch so. Also die Studien und die Zahlen belegen das ein ums andere Mal. Frauen arbeiten mehr in der unbezahlten Care-Arbeit jede Woche als Partner. Und auch unsere Umfrage hat gezeigt, es gibt zwar viele Eltern, die sagen, bei uns ist das ziemlich gleichberechtigt, aber immer noch einen viel größeren Anteil, die sagen, auf den Müttern lastet eigentlich die Erziehungsarbeit und ein sehr kleiner Anteil, wo Eltern sagen, das sind vor allem die Väter, die sich kümmern. Und natürlich kann und soll jede Familie, sollen alle Eltern entscheiden, welches Modell sie fahren. Und wir wollen da auch nicht sagen, so muss das irgendwie aussehen. Aber was wir schon bemerken, ist, dass diese Entscheidungen ganz oft eben nicht unbedingt im Interesse aller getroffen werden. Oder dass ganz oft so tradierte Rollenmodelle und gewisse stereotypische Erwartungen im Sinne von, das macht man jetzt eben so, dass die einen sehr starken Einfluss haben. Und auch wenn wir sagen, wir wollen nicht, das ist das richtige Modell, weil das wäre ja total vermessen, wenn wir sagen würden, so ist es irgendwie richtig. Unsere Forderung mit Parent Empowerment meint vor allem diese Gleichbeteiligung auch in der Entscheidungsfindung. Also wenn beide Partner, egal ob es zwei Mamas, zwei Papas oder Papa und Mama sind oder auch Patchwork-Familien, dass Entscheidungen so getroffen werden, dass Interessen ausgeglichen werden, dass zumindest alle Interessen gehört werden und dann Entscheidungen getroffen werden. Denn wir wissen ja, Diversität ist gut. Das heißt für mich auch, es täte einfach den Familien total gut, wenn die Papas sich mehr einbringen würden. Und es täte eben der Gesellschaft und der Wirtschaft und der Politik gut, wenn die Mütter mehr Zeit hätten, sich dort einzubringen. Und das ist ja auch ein bisschen das, glaube ich, was dich auch antreibt mit dem Female Empowerment Podcast. Und wir sehen eigentlich, dass Female Empowerment total eng verbunden ist mit Parent Empowerment, weil so viele von uns coolen Females halt irgendwann auch Mamas werden. Ja, und dann haben wir einfach nochmal eine andere Dimension. Und wir brauchen da auch diese gewisse Gleichbeteiligung in der Care-Arbeit, um unsere Gleichbeteiligung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu leben.
Ja, total. Und ich glaube auch, also man sagt immer so, ja, hier Väter, übernimmt doch mal ein bisschen mehr Verantwortung so. Auf der anderen Seite wird es denen aber auch nicht super leicht gemacht. Also zum Beispiel, Vater würde gerne länger in Elternzeit gehen, als das Unternehmen von ihm erwartet hat, sozusagen. Dann wird halt immer gesagt, ja, aber nicht so lange oder dann kommst du doch wieder oder ist doch ein Frauenjob. Also selbst die Männer, die sich das vornehmen, zu sagen, okay, ich gehe länger in Elternzeit oder ich übernehme mehr Part. Das ist einfach, dass unsere Gesellschaft, finde ich, manchmal noch nicht so ganz weit ist und dass das Individuum, das sich dann dafür einsetzt, dafür ganz schön kämpfen muss und auch für das Ansehen dann für ihn in dem jeweiligen Unternehmen und so weiter, dass er dann da sein Ansehen nicht verliert, weil wir manchmal schon noch viele alte weiße Männer in hohen Positionen haben. Und wenn du dann da abweist, und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube schon, dass viele das gerne machen würden, aber dass es einfach gesellschaftlich noch nicht ganz so da ist, wie es vielleicht sein sollte. Ja,
ja, das hören wir auch immer wieder und Jared kann da unbedingt auch gleich mal was zu sagen. Also ich merke es ja bei meinem eigenen Mann auch immer, der auch immer meinte, Schatz, nee, also Teilzeit geht bei mir nun wirklich nicht. Ja. Habe ich ihm gesagt. Also dann in seinem neuen Job gesucht, habe ich dann pass mal auf, du darfst alles machen, aber du musst mir versprechen, dass du einen 90%-Vertrag annimmst. Dann meinte er, oh, 90%, da, weißt du, da arbeite ich ja 100 und verdiene nur 90. Ich so, nee. Das mag zwar richtig sein, aber vor allem, was du dir schaffst, ist die Freiheit im Kopf zu sagen, heute Nachmittag bin ich nicht da. Ja. Und das ist irgendwie, also da ist so viel Umdenken an allen Stellen noch. Und ich glaube übrigens auch sogar bei weiblichen Chefinnen, die Chefinnen, die auch vielleicht mittlerweile 58 sind, vielleicht das Thema Kinder und vielleicht anders gelöst haben, entweder vielleicht gar keine bekommen haben oder sehr klar gesagt haben, das ist irgendwie das Forcing out, was ja auch nicht negativ ist, aber ich glaube, auch die müssen teilweise noch umdenken und mit diesen modernen Papas, die jetzt mit 32 ankommen und sagen, so, ich verabschiede mich jetzt mal für ein Jahr, auch die müssen, glaube ich, mit denen anders umgehen. Aber Jeanette, ich glaube, du solltest aus deiner Erfahrung da auch nochmal zur Stellung nehmen.
Ja, also ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Also zum einen bin ich total bei dir, wenn du sagst, Ellen, dass die Männer ja jetzt auch so kämpfen. Es gibt viel mehr Männer, die wollen und die wollen Elternzeit machen. Also bei meinem Mann war es genauso. Ich bin in die Beziehung rein, aber wenn wir Kinder wollen, machen wir 50-50, sonst läuft hier nichts. Mhm. Und er so, ja, klar, kein Problem. Und er auch nicht, ja, kein Problem, machen wir, kein Ding. Und es kam dann aber anders. Natürlich war es für ihn total schwer, diese 7 Monate Elternzeit bei seinem Arbeitgeber durchzubringen, weil das vor 5-6 Jahren eben auch noch nicht ganz so verbreitet war wie heute. Heute ist es schon eher gängig. Er musste da auch mit Betriebsrat und so ein bisschen auch gucken. Hat die Zeit dann bekommen. So, und jetzt kommt aber nochmal ein Drive rein. Als mein Kind dann da war, fand ich das plötzlich nicht mehr ganz so cool mit dem 50-50, weil ich dann dachte, also wenn du mich jetzt ehrlich fragst, finde ich nach 6 Monaten arbeiten zu gehen, jetzt auch noch nicht 100%ig so prall. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, noch 3 Monate zu Hause zu bleiben. Aber nein, da sagte mein Mann, hey, hör zu, du hast dir gesagt 50-50, jetzt ziehen wir das auch durch. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte sich bei uns sozusagen auch eine Schleife eingedreht, dann würden wir heute nicht hier stehen, wo wir stehen. Weil mein Mann hat dann gesagt, nein, wir machen das jetzt so. Und ich bin arbeiten gegangen und nach einer Woche war das auch alles kein Problem. Ich bin gerne Arbeit gegangen und habe mein Kind auch nicht, mein schlechtes Gewissen hielt sich in Grenzen, weil ich einfach gesehen habe, dass mein Mann das super wuppt. Und das hat jetzt so zwei Ebenen. Ich als Frau muss dann auch über meine Hormone oder was auch immer da gerade im Spiel ist, auch einfach hinwegsehen und muss mir wirklich sagen, mein Mann macht es anders als ich, aber der kann das auch. Und mein Mann muss einfach auch dafür kämpfen, seine Elternzeit durchzusetzen. Und zwar so, wie wir Frauen seit Jahren dafür kämpfen, unsere Rechte durchzusetzen, müssen an der Stelle jetzt eben auch die Männer ihre Rechte durchsetzen. Weil Feminismus ist halt nicht ein weibliches Thema, sondern es ist ein Frauen- und Männerthema. Weil wenn Feminismus sich durchsetzt, haben halt die Väter auch was davon. Jetzt können sie mal mithelfen. Und deswegen glaube ich einfach, dass das ein Thema für beide ist. Und ja, beim zweiten Kind hat er dann gesagt, also ich mache nicht unter 9 Monate. das war für mich dann auch ein Problem und dann haben wir tatsächlich beide 9 Monate gemacht.
Ja.
Aber auch irgendwie dann 2 Monate gemeinsam. Dass mein Mann mal so wird, hätte ich auch nicht gedacht. Da eigentlich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, aber ist halt Arbeit.
Ja, aber toll. Auch danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube auch, also habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass einfach als Frau das dann alles mit dir durchdreht und du sagst, aber es sind meine Kinder und ich muss doch da sein. Und aber toll, dass du da so einen klasse Mann am Start hast. Aber und
ohne Quatsch, Ellen, das ist nichts, wofür sich eine Frau schämen muss. Es gibt dafür einen Fachbegriff, das heißt Maternal Gatekeeping, das ist ganz normal. Frauen einfach, man muss es sich nur einfach bewusst machen, dass diese Dynamik nach der Geburt einsetzt. Also, dass ich mir vornehme, ich möchte halbe und ich möchte meinen Mann involvieren und ich möchte ihn natürlich, dass er die Aufgaben übernimmt. Und wenn es dann soweit ist, ich kann es mir nicht bis zum Ende erklären, aber ich weiß, dass es bei den meisten Frauen einsetzt, dass sie einfach das Gefühl haben, sie würden es besser können. Und wenn sie dann ihren Mann das sehen, wie der Mann das Baby wickelt und dann das Gefühl haben, der macht das anders, dann einfach auch zu schnell dazwischen gehen und der Mann fühlt sich dann auch verunsichert und gibt dann halt lieber ab. Also da muss man sich selber auch so ein bisschen beobachten und reflektieren und sich sagen, es gibt diese Dynamik bei Mamas. Wenn ich meinen Mann von Anfang an integrieren möchte und möchte, dass wir wirklich 50-50, man muss die Frauen über ihren Schatten springen. Ich persönlich bin einfach rausgegangen. Wenn ich gemerkt habe, es schlägt zu und ich möchte gerade wieder schimpfen, meckern oder einen Kommentar machen, habe ich einfach den Raum verlassen und habe ihn machen lassen. Okay. Und dann habe ich gesehen, dem Kind passiert nichts, es geht ihm gut. Und dann konnte ich auch eher dieses Vertrauen wieder aufbauen.
Okay, ja, krass. Ja, aber auch danke für die Tipps. Also ich glaube, auch spannend.
Ja.
wie macht ihr das denn jetzt so in eurem Alltag? Also wie vereinbart ihr euer Unternehmer und euer Privatleben? Also habt ihr feste Blocks, sage ich mal, okay, ab dann und dann sind die Kiddies aus dem Haus und dann arbeite ich und so weiter wieder? Oder wie teilt ihr euch da auf, vielleicht auch mit eurem Partner? Wie gelingt euch das?
Also wir haben bei mir ist so, ich habe feste Blocks. Die Kids gehen alle drei in den Kindergarten. Und klar, sobald die aus dem Haus sind, also je nachdem, entweder bringe ich sie oder mein Mann und danach gehen wir beide quasi im besten Fall nochmal eine Runde um den Block, um ein bisschen Bewegung zu bekommen. Und dann, ja, morgen habe ich immerhin geschafft, zum Briefkasten zu gehen. Also nicht zu dem am Haus, sondern zu dem an der Straße. Und dann quasi ist Arbeitszeit. Und bei mir ist so ein bisschen so dieses Thema Vereinbarkeit. Also ich sehe so Family Punk, meine Familie und so meine Selbstfürsorge, also meine Hobbys oder Interessen und Wünsche, die sind so ziemlich gleichberechtigt so an Platz 1. Und ich mache das so, dass ich situativ mal mehr dort und mal mehr dort mache. Also wenn ich einfach merke, dass mit den Kindern gerade, was weiß ich, die sind brauchen gerade mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit, oder es stehen einfach Themen an wie Kindergeburtstag oder eine ganze Reihe von Arztterminen, das, was ja manchmal irgendwie so bei drei Kindern einfach so eine Batterie an Terminen ist, dann baue ich das halt irgendwie so ein und arbeite einfach entsprechend weniger und habe dann auch überhaupt gar keine Skrupel, das dann auch Arzttermine während der Arbeitszeit zu machen, weil wann sonst? Und ja, andererseits, wenn eben mal eine große Deadline ansteht oder wir wissen, boah, das wird eine echt enge Woche, dann spreche ich mit meinem Mann ab, dass er mir den Rücken frei hält und dass ich auch mal abends oder am Wochenende irgendwas machen kann. Und das ist bei uns so ein bisschen Nehmen und Geben, weil er steckt auch gerade in einer sehr intensiven Phase in seinem Job und er braucht das von mir auch. Und deshalb ist es bei uns einfach so, dass wir uns das gegenseitig quasi gönnen. Das heißt halt für den anderen immer, dass er irgendwie drei Jungs bespaßen darf, entweder abends oder am Wochenende. Und es geht auch nicht ein ganzes Wochenende lang. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich muss jetzt irgendwie das ganze Wochenende durcharbeiten, das geht nicht. Zum einen will ich das nicht, zum zweiten ist es nicht gut für mich und zum dritten ist es auch meiner Familie gegenüber nicht fair. Aber dass ich sage, ich brauche jetzt mal nochmal 2 Stunden oder 3 Stunden, um was fertig zu machen. Das geht eigentlich schon. Und manchmal brauche ich aber auch einfach Zeit wirklich für mich. Also ich muss dann mal alleine auf den Berg und nicht nur so in Kindertempo, was zwar nett ist, aber auch nicht wirklich Sport. Oder ja, ich will mal irgendwie eine Runde Yoga machen oder einfach mal ausschlafen. Dann geht es auch. Und im Grunde ist es so ein bisschen ein Atmen. Ja, also ich finde, Vereinbarkeit hat viel mit Atmen zu tun. Es ist nicht, bei mir zumindest nicht so, dass es immer fix ist, sondern es atmet. Mal ist ein bisschen mehr Arbeit, mal eine Woche ein bisschen mehr Zeit für die Family, mal ein bisschen mehr Zeit für mich. Und für mich ist wichtig, dass sich das so en gros irgendwie gut anfühlt, dass ich eigentlich in allen Bereichen irgendwie Wachstum sehe. Also bei uns in der Company, bei mir persönlich, aber auch, dass wir sehen, dass unsere Familie in die richtige Richtung wächst und gedeiht. Mhm. Und so ist quasi mein Ansatz dafür. Und ich glaube, der ist ziemlich flexibel und deshalb wahrscheinlich auch nicht für alle geeignet. Ich glaube, das geht in unserer aktuellen Konstellation, wo mein Mann eben auch viel Flexibilität braucht, geht das irgendwie ganz gut, weil wir uns da einfach gegenseitig gut unterstützen können.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Ich glaube, bei mir ist es mehr so, wie bei vielen anderen auch, also ich brauche mehr klare Strukturen. Also ich weiß ziemlich genau, wann ich morgens anfange und ich weiß ziemlich genau, wann ich nachmittags aufhören muss, weil mein Mann zum Beispiel, ich hoffe, er hört das nie, ein stinknormaler Arbeitnehmer ist. Der hat halt seine
festen... Also hey, nichts... Ist auch nichts falsch dran.
Er ist gerne ein stinknormaler Arbeitnehmer. er hat halt feste Arbeitszeiten. Wenn gerade nicht Corona zugeschlagen hat, hat er auch noch irgendwie 1,5-2 Stunden Arbeitsweg pro Tag und er macht unglaublich viele Dienstreisen, mit denen ich dann alleine bin mit den Kids. Das heißt, ich brauche eine klare Struktur. Wir haben eine tolle Kita, die sehr angemessene, schöne Öffnungszeiten hat. Das heißt, mein Tag sieht fast jeden Tag, startet zur gleichen Zeit und endet mit so einer Varianz von 1,5 Stunden, weil ich zum Beispiel möchte meine Kinder nachmittags irgendwie mehr als 2 Stunden sehen und gucke dann immer, dass wir das so hinkriegen, dass ich und mein Mann uns da reinteilen. Und und dann habe ich auch das Glück, noch Verwandtschaft in der Nähe zu haben. Das heißt, wenn man auf Dienstreise ist, dann kann ich die Kinder auch einfach zur Tante bringen oder zu meinen Schwiegereltern.
Cool.
Oder so. Ja. Weil sonst wird es, also ich glaube, wenn man sowas nicht hat, wird es echt schwierig. Weil als Corona waren, wir halt die Kinder zu Hause hatten und beide im Homeoffice gearbeitet haben. Also das ist einfach eine psychische Belastung und eine Lautstärke, das das geht nicht auf Dauer so. Genau.
Ja, das glaube ich. Ja, spannend. Ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Ich habe noch, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Wie geht ihr denn mit dem Thema Altersvorsorge um?
Okay.
Voll spießig, ich weiß, aber ich denke, gerade als Frau ist es immer ziemlich wichtig. Ja, habt ihr da, oder sagt ihr, Family Punk ist eure Altersvorsorge sozusagen, oder sorgt ihr irgendwie anders vor?
Also ich habe, als ich angestellt war, habe ich ganz regelmäßig gespart. Ich weiß, das klingt jetzt auch voll spießig, aber ich habe so kleine Beträge monatlich in Fondssparpläne eingezahlt und ich habe Riester und Rürup-Rente eingezahlt. Ich fand das dann während der Elternzeiten schon ganz schön kompliziert, weil da ging es dann irgendwie nicht mehr so, weil die Beträge einfach so vom Elterngeld dann irgendwie abzuzwacken und gar nicht so einfach war. Also da habe ich das dann irgendwie pausiert beziehungsweise ein bisschen runtergefahren und mein Mann hat es teilweise bezahlt, was ich aber auch vollkommen okay finde. Ich habe von jemandem mal gehört, die machen das so, dass die Frau das Kindergeld in ETFs anlegt. Also in Exchange-Traded Funds anlegt und quasi auf ihr Konto überweist. Im Gegenzug dafür macht sie auch ein bisschen mehr in der Kinderbetreuung. Das fand ich aber so einen ganz charmanten Ausgleich. Also bei mir war es eben relativ klassisch, also Fondssparpläne, Riester- und Rürup-Rente. Und ich habe eine Lebensversicherung, die ich aber auch schon seit ich 16 war. Da merkt man, glaube ich, so ein bisschen auch ein relativ klassisches, konservatives Elternhaus. Ich glaube, meine Eltern haben das dann damals irgendwann vor dem Abi, haben gesagt, so, das ist das Erste, was man braucht. Eine Lebensversicherung braucht jeder. Ne, das war halt irgendwie so in den 90ern. Genau. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, es ist ein kleines bisschen anders, weil ich teilweise auch einige Teile der Altersvorsorge ausgelöst habe, also die betriebliche Altersvorsorge, um auch Ressourcen zu haben, um sie in Family Punk zu stecken, um ganz ehrlich zu sein. Das heißt, das ist schon ein Teil, wo ich da auch ein bisschen ins Risiko gehe, aber eben nicht alles. Also das heißt, meine Fonds-Sparpläne, die laufen weiterhin und sobald wir uns, und das ist auch eine ganz ehrliche Aussage, wir zahlen uns ja aktuell kein Gehalt. Sobald wir uns Gehalt auszahlen, werde ich diese Fondssparpläne auch wieder aufnehmen. Aber das ist eben jetzt in der Zeit, wo wir uns gar nichts auszahlen, ist das halt schwierig.
Ja, aber das ist halt das Gute, ne? Dass man die halt auch immer aussetzen kann, sozusagen, ja.
Genau. Und was ich wichtig finde, ist, man kann ja auch mit total kleinen Beträgen sowas machen. Also ich habe jetzt ein Startup irgendwo gehört, die machen was ganz Cooles, die haben eine App, die rundet auf. Also das heißt, wenn du für einen Kaffee 2,60 Euro bezahlst, dann runden die eben auf 3 Euro auf und investieren diese 40 Cent, investieren die eben wahrscheinlich in ETFs oder in gewisse Fondssparpläne. Und das fand ich so einen sehr smarten Ansatz zu sagen, ich mach das irgendwie jeden Tag, wenn ich irgendwas ausgebe, das sind kleine Beträge, aber da kommt eben auch was beisammen und ich muss mich dann noch nicht mal mit so was Großem wie irgendwie einem riesigen Fondssparplan irgendwie auseinandersetzen.
Ja, stimmt. Ja, cool.
Also ich mache nicht groß Dinge anders als Jutta, auch wenn ich mit Zahlen jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut habe, habe ich auch schon relativ früh angefangen mit Fondssparen, so die kleinen Standards, auch so mit Sparplänen jeden Monat ein bisschen. Und muss aber sagen, seit ich sozusagen raus bin aus meiner festen Arbeitstätigkeit, muss ich schon gestehen, dass man manchmal schon so auch Zukunftsängste kommen sieht. Natürlich ist Family Punk ein Teil unserer Altersvorsorge. Aber das ist ja so ein bisschen wie mit Aktien. Man weiß halt am Ende nicht, was rauskommt. Und ich glaube, das wirtschaftliche Risiko, was wir eingehen, das ist nicht zu unterschätzen. Also einen gut bezahlten Job, und ich gestehe, ich hatte einen echt gut bezahlten Job als Geschäftsführerin, den aufzugeben in eine komplette Finanzierungslosigkeit, muss man auch mal so selber ein bisschen mit sich vereinbaren, weil Feministin, ne, 50-50, ich habe ähnlich viel verdient wie mein Mann. Und jetzt sozusagen nichts beitragen zu können, groß für die Familienkasse oder auch für Sparen für die Kinder oder für meine Altersvorsorge, da kommt man schon manchmal ins Grübeln. Und ja, das sind aber auch Motivatoren für die Disziplin, die man als Selbstständige auch braucht. Mhm. Ne? Weil ja auch dann... Ja. Du hast ja auch deine Verantwortung am Familieneinkommen irgendwie. Also ich nehme das so wahr. Hat man natürlich nicht per se, aber ich habe das so ich brauche das so. Auch für meine Unabhängigkeit. Und deswegen ist jetzt gerade Altersvorsorge eher eine Investition in Family Punk als in Fonds.
Was ja, nee, aber ist ja auch gut.
Wie du sagst, schon jetzt, also wirklich eine Motivation zu sagen, weil das ist für uns kein Hobby. Also wir sagen jetzt nicht, ach, wir sind ja verheiratet und das können wir auch als irgendwie, also quasi wir leisten uns jetzt irgendwie unsere Beschäftigung mit Family Punk, sondern wir sehen das schon eher so, dass wir jetzt natürlich investieren. Das ist ja bei einem digitalen Produkt fast immer so, dass man gewisse Anlaufkosten hat. Wir müssen halt erstmal Content produzieren, bevor wir den auch irgendwie vermarkten können. Aber unser Ziel ist es absolut, dass dieser Content, der anders ist als Content, der frei verfügbar ist, der auch to go ist, der kürzer ist, der ein anderes Medium hat, nämlich Audio und nicht nur Text, dass der uns ein Einkommen sichert und auch unseren Mitarbeitenden zukünftigen Einkommen sichert. Und deshalb ist es auch für uns keine kostenlose App, die wir da irgendwann auf den Markt werfen werden, sondern genau wie die anderen, die in unserem Bereich unterwegs sind, sei es irgendwie Meditations-Apps wie Headspace oder Calm oder auch die Fitnessstudio-Apps wie Gymmondo oder Freeletics, die machen das ja auch nicht irgendwie nur als Hobby und nebenbei, sondern die sagen auch, hey, du willst Bauchmuskeln? Dann zahl hier jetzt 12,90. Ja? Und wir sagen, hey, du willst irgendwie Freude und Gelassenheit und Energie in Familien nehmen? Hey, dann zahl jetzt auch irgendwie, was weiß ich, 19,90. Also preislich ist für uns noch so ein offenes Thema, aber das ist so ein ganz klarer Anspruch, weil, wie du sagst, das ist auch unsere Altersversicherung, das ist aber auch das Gehalt für unsere Mitarbeitenden zukünftig und auch unser eigenes Gehalt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Sag mal, was meint ihr, warum gründen so wenig Frauen?
Ja, ich glaube, das ist echt so ein vielschichtiges Thema. Also die Ursachen zumindest sind aus meiner Sicht ziemlich vielschichtig. Also fehlende Vorbilder. Ja, oft gehört, ich glaube, weiterhin war, und zwar sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und im Kleinen meine ich jetzt im Familienkontext. Also wie viele Mädchen und junge Frauen haben UnternehmerInnen im familiären Umfeld, im Freundeskreis? Und wie viele Unternehmerinnen gibt es dann, die sehr visibel sind? Ja, nicht so wahnsinnig viele. Das Thema, man setzt sich ja mit dem Thema Gründen kaum oder gar nicht in der Schule auseinander. Also ich weiß, es gibt bestimmt mittlerweile Angebote, die es damals Ende der 90er, als Jeanette und ich zur Schule gegangen sind, nicht gab. Es gibt die Startup-Teams. Aber ich glaube nicht, dass das mittlerweile ein fester Teil vom Lehrplan ist, zu sagen, so geht eigentlich Gründen, weil das Thema Finanzen ist ja auch noch nicht mehr, also so geht persönliche Finanzen ist ja auch noch nicht mehr angekommen. Na, das sind so viele essentielle Skills, die in den Schulen nicht angekommen sind. Natürlich ist es wichtig, dass wir irgendwie Mathe und Physik und Chemie und Geschichte vermitteln, überhaupt gar kein Thema, aber ich glaube schon, dass wir so ein bisschen so Lebensfähigkeiten noch stärker auch in die Schulen bringen dürfen. Dann ist natürlich Gründung immer noch die letzte Möglichkeit vor der drohenden Arbeitslosigkeit. Also zumindest sieht die Arbeitsagentur das so. Und das Instrument, was wir haben mit dem Gründungszuschuss, der ist quasi, also wenn die Vermittlung am Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist, ja, oder aussichtslos ist, dann wird das Thema Gründungszuschuss irgendwie interessant. Und wenn man natürlich jetzt hochqualifiziert ist, ein paar Jahre Berufserfahrung hatte und je nachdem, wie dann die Arbeitsagentur das eben sieht, dann es ist quasi eine Sollleistung, die verwehrt wird und damit sichert man sich, also hat man noch mehr finanzielles Risiko, als wenn man zumindest diese 6 Monate Zuschuss bekommt. Und dann ein Thema, was wir natürlich auch merken, ist, also Frauen studieren halt immer noch oder haben zumindest weniger MINT-Fächer abgeschlossen und ganz besonders auch weniger IT abgeschlossen. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen so in den aktuellen End-20ern, Anfang-30ern, End-30ern, wenn man so vielleicht dann gründet, dass jemand eine ITlerin oder einen ITler im persönlichen Netzwerk hat und sagt, hey, komm, ich habe eine super Idee, hast du nicht Lust mitzumachen? Die ist einfach geringer als bei den Männern. Und da wir aber zunehmend digitale Geschäftsmodelle haben, also selbst wenn ich irgendwie ein E-Commerce-Modell habe, kann ich mit IT-Kenntnissen da einfach viel mehr reißen, als wenn ich sage, oh, ich baue mir das alles mühsam selbst zusammen. Das heißt, das ist halt ein Nachteil. Also wenn man keinen ITler hat, aber im digitalen Bereich was machen will, dann hat man viel mehr Herausforderungen, als wenn man sagt, hey, ich hau mal meinen Kumpel an, weil der hat vielleicht Lust mitzumachen.
Ja.
Und also weiteres Thema ist, Gründung ist ja aktuell ein Thema in der Rush-Hour des Lebens, wie man so schön sagt. Also Frauen gründen im Schnitt mit 39, Männer im Schnitt mit 35. Da ist bei denen, die Kinder haben, das meistens das erste oder zweite oder teilweise auch das dritte Kind schon da. Das heißt, es ist einfach nochmal on top zu allem, was man sowieso schon macht, gründen. Das heißt, es ist weniger dieses Gründen so in den 20ern, wo eigentlich total viel Raum und Zeit ist, sondern es ist oft eben auch noch zusätzlich zu starken familiären Verpflichtungen. Mhm. Und das Letzte, was wir auch mittlerweile immer wieder merken, Förderung hat keine Frauenquote. Das heißt, die staatlichen Förderprogramme, die gehen halt so vor, wie sie vorgehen. Das ist ja auch nicht zwingend transparent. Aber es gibt da, wenn man sagt, okay, 13,9% ist uns zu wenig. Und das sagt ja selbst, sagen ja selbst sehr hohe Stellen in der Politik.
Ja.
Warum nicht den einfachsten Hebel nutzen, den ich habe, da wo staatliches Geld ausgezahlt wird und sagen, gut, dann machen wir halt hier eine 50er Frauenquote. Weil dann werden auch mehr Frauen in Unternehmen beteiligt, es werden mehr Frauen gründen, wenn man irgendwie weiß, okay, da ist auf jeden Fall mal ein Teil der Finanzierungsstrategie. Und natürlich ist Förderung nicht das Einzige, was das finanzieren kann. Ja, es gibt ja auch andere Quellen, aber es wäre zumindest mal ein Baustein. Und ich finde, was da total wichtig ist, ist, dass wir nicht in so eine Debatte reinkommen, dass wir Frauen uns irgendwie mal mehr trauen sollen, weil im Grunde ist Deutschland einfach keine Gründernation. Ja, wir sind ja im Vergleich, im internationalen Vergleich sind wir ja ziemlich schlecht, was so die gesamte Gründerquote angeht.
Und wir sind effiziente Arbeitnehmer. So wollen wir jetzt.
Genau.
Ja, sorry. Nein, aber es ist einfach, ja.
Absolut. Ja. So sind wir sozialisiert und so sind das natürlich auch, also im Grunde muss man sich ja anschauen, wie ist unsere Elterngeneration sozialisiert, weil so haben wir uns ja auch großgezogen und das ist ja auch gar nicht falsch. Also ich bin ja total dankbar, was meine Eltern mir alles vermittelt haben, aber Unternehmerinnengeist war jetzt halt nicht dabei. Der kam halt erst später. Und das ist aber, also wir müssten eigentlich viel mehr zum Thema Gründen an sich machen und in dem Zuge dann sagen, okay, und jetzt wollen wir aber auch hier eine Gleichbeteiligung in der Gründungslandschaft haben. Aber bei einer echt niedrigen Gesamtquote ist dann natürlich auch schwer zu sagen, ja, die Frauen müssen sich jetzt aber mal mehr trauen, vor allem.
Hast du voll recht.
Hier die Ostfrau noch. Das verschärft sich natürlich alles, was Jutta gesagt hat, nochmal, wenn man das Thema Trauen und Fähigkeiten und Vorbilder anguckt, wenn man in den Osten guckt. Ne? Meine Eltern haben so überhaupt nicht an Gründung gedacht, weil das war nicht Thema. Wir haben auch sehr wenig gelernt, eigene Wünsche und eigene Bedürfnisse zu formulieren und durchzusetzen und stark zu sein. Und von daher lohnt sich da auch nochmal ein Augenmerk auf den Osten zu packen, weil wir haben ja auch unglaublich viele Frauen, die nicht zwingend alle nach München und Berlin abwandern müssen.
Total. Ja, guter Punkt. Ja, das stimmt.
Deswegen bleibe ich in Magdeburg.
Yes, richtig cool. wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, hey, ich will irgendwie was Eigenes gründen oder ein Projekt starten oder irgendwas Gemeinnütziges auf die Beine stellen, ich habe auch schon eine Idee, ich weiß jetzt nur am Anfang nicht, wie ich es runterbrechen soll. Was hättet ihr da für Starttipps für uns?
Ja, also ich glaube, man braucht erstmal eine gute Idee für ein Business. Worauf habe ich Lust? Und zwar, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich persönlich, muss mir das Herz aufgehen. Ich muss eine Leidenschaft verspüren. Ich muss das Gefühl haben, dafür möchte ich aufstehen. Und ich möchte ganz vielen Leuten davon erzählen. Ich möchte ganz vielen Leuten von meiner Idee erzählen. Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Indiz. Und dann würde ich allen raten, allen Ladies da draußen, holt euch das Buch The Mom Test von Rob Fitzpatrick.
Okay.
Das liest man dann und dann spricht man nochmal mit ganz, ganz vielen Menschen über die Idee. Und zwar auf Grundlage dessen, was man im Mom-Test gelesen hat. Weil der Mom-Test hilft einem dabei, Fragen und Gespräche so zu führen, um ehrliche Antworten auf die Frage, braucht die Welt meine Idee, zu beantworten.
Voll gut.
Und es heißt Mom-Test, weil man ja weiß, wenn ich meiner Mutti von meiner Business-Idee erzähle, wird meiner Mutti mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, wow, was für eine tolle Idee, mein Kind. Und der Mom-Test bereitet dich darauf vor, selbst deiner Mutter von deiner Idee zu erzählen und eine ehrliche Auskunft zu bekommen, ob das eine gute Idee ist, was ich da vorhabe oder nicht.
Aha.
Also das ist
ja, richtig
mein
gut.
Tipp. Und dann würde ich sagen, würde ich von Anfang an Unterstützung suchen, also zum Beispiel in sogenannten Accelerators, das sind so Gründungsförderprogramme, es gibt auch welche, die sich speziell für weibliche Gründerinnen gebildet haben. Das ist so, man durchläuft dann so Förderprogramme, man macht Schritt für Schritt baut man sein Business auf und man bekommt so ein bisschen Guidance darin, was sinnvolle nächste Schritte werden. Und es gibt Coaching und Mentoring, je nachdem, in welchem Programm man landet. Also so Gründungsprogramme, das hat, glaube ich, jede größere Stadt irgendwie. Und dann würde ich auch ganz klar sagen, vernetz dich mit anderen. Vernetz dich mit anderen Frauen, vernetz dich mit anderen Gründerinnen. Such dir MentorInnen oder Mentoren, die dich unterstützen dabei, vielleicht in deiner Branche oder die auf einer ähnlichen Nische sind. Und mach dich bekannt, Selbstmarketing, sprich über das, was du gut kannst. Und triff dich mit anderen. Mach dich bekannt, mach dein Business bekannt. Und dann, glaube ich, könnte man auch noch gut von Eric Ries Lean Startup lesen, wo man auch so ein bisschen lernt, wie man schnell und gut ein Startup oder Produkte, die man hat, austestet und wie man da schnell lernt und nicht erst irgendwie 4 Monate dann irgendwas bastelt und dann auf den Markt geht und dann feststellt, eieiei, das funktioniert so nicht und jetzt muss ich nochmal 5 Monate investieren, um es auf den neuesten Stand zu bringen, sondern da geht es um schnelle Entwicklungszyklen. Was Kleines basteln, dann schon eine Feedbackrunde machen, aus der Feedbackrunde lernen und das Produkt noch besser an den Markt anzupassen. Also das sind, glaube ich, so 3 Sachen, die ich machen würde.
Ja. Wahnsinn. Ja, cool. Mega. Danke euch für die ganzen Tipps. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind hier schon am Ende des Interviews quasi angelangt. Ich fand es sehr erfrischend und super spannend, was ihr alles hier mit uns geteilt habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch einmal kurz abschließend sagen, wie wir euch am besten erreichen oder was ihr uns noch mit auf den Weg geben wolltet oder was uns noch erwartet. Dürft ihr alles zum Schluss gerne noch mal raushauen und euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bis bald.
Wow. Ja, danke,
Ellen.
Ja, danke, Ellen. Total cool. Vielen Dank, dass wir mit dir sprechen durften. Ihr erreicht uns natürlich unter familypunk.com. Dort könnt ihr euch auch anmelden. Wir haben aktuell jetzt im Oktober eine kostenlose Testphase für unseren ersten Audiokurs laufen, weniger Schreib mehr Zeit. Dort könnt ihr auch euch anmelden unter familypunk.com/Audiokurse. Was ich nochmal als vielleicht letzten Gedanken sagen wollte, ist, es ist überhaupt keine Schande aus unserer Sicht, sich Hilfe und Support zu holen. Ja, wir tun das im Business permanent. Ja, wir holen uns Coaches, wir machen irgendwelche Webinare, wir bilden uns fort, wir lernen, wie wir besser kommunizieren, Excel modellieren, Marketingmaßnahmen machen und so weiter. Und unsere Meinung ist, wir sollten das auch im Privaten tun, für unser Familienleben, als Paar, als Eltern, weil wir müssen das nicht alles intuitiv super können. Ja, das hat uns niemand irgendwie so perfekt beigebracht. Und wir dürfen auch hier lernen und wachsen. Und egal, ob das jetzt irgendwie Family Punk ist oder irgendjemand anders, das Wichtigste ist aus unserer Sicht, dass wir empathische und selbstsichere junge Erwachsene großziehen als Eltern und ohne uns dabei selbst im Prozess zu verlieren. Und wenn wir von Family Punk da einen kleinen Beitrag zu leisten können, dann freut uns das riesig, weil letzten Endes geht unser Herz auf, wenn wir Familien sehen, die glücklich sind und die in einer empathischen Gesellschaft leben.
Was soll ich da noch zu sagen? Jutta hat es auf den Punkt getroffen. Also wir sehen ja immer das große Ganze. Wir wollen eine nachhaltige, empathische Gesellschaft und wir glauben, dass man das am besten schaffen kann, indem man quasi am kleinsten anfängt, beim Nukleus, unseren Familien, unseren Kindern. Und ja, das ist so das eine. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, ihr seid gut, so wie ihr seid. Egal, ob ihr gerade Mama, Papa seid und so ein bisschen das Gefühl habt, euch wächst alles über den Kopf. Es gibt keine perfekte Familie, es gibt keine perfekten Eltern. Kinder brauchen Eltern, die Menschen sind und keine funktionierenden Computer oder Roboter. Wir brauchen Emotionen und dazu gehören auch manchmal die schlechten. Und wenn ihr gründen wollt, auch hier, ihr seid gut, so wie ihr seid. Es wird Rückschläge geben, ihr werdet aus eurer Komfortzone fallen und aber trotzdem Schritt für Schritt werdet ihr es machen und konzentriert euch auf das, was gut läuft, auf die Erfolge und dann werdet ihr es gut schaffen, tolle Unternehmerin zu sein, wenn ihr das werden wollt.
Mega, ich danke euch. Tschüss.
Wir danken dir. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram und unterstützt sie und ihre Business-Idee. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Podcast, ne? Also wenn euch der super gefällt, dann lasst uns doch eine tolle Bewertung bei iTunes da. Folgt uns auf Facebook und Instagram und ja, schickt gerne mal eine Mail oder Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder generell Feedback. Wir freuen uns immer. Bis bald, eure Ellen.